Es ist ja für mich eine besondere Ehre, sozusagen am ersten Tag der Vakanz hier die Predigt halten zu dürfen. Aber es hört sich ja fast so an, als ob die Vakanzzeit auch nicht so sehr lange sein wird. Hoffen wir auch, dass wir den Raum zum Predigtdienst auch wieder gut ausgefüllt bekommen. Aha, gut. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Kolosserbrief, Kapitel 2 von Vers 9 an. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Euch, die ihr einst tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn mit ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Apostel Paulus bemüht sich sehr, dass die Gläubigen, die in den verschiedenen Gemeinden und auch eben in Kolosse zum Glauben gekommen sind, auch auf dem richtigen Weg der Nachfolge bleiben und dass sie sich nicht durch fremde Ideen oder Philosophien von dem guten Weg abbringen lassen. Und deshalb führt er ihnen noch mal vor Augen, was sich alles ereignet hat, damit sie sich das noch mal verinnerlichen, dass das nicht irgendwas ist, sondern dass wirklich ein gewaltiges Werk an ihnen geschehen ist. Erinnert sie daran, dass die Gottheit unseres Schöpfergottes, die Gottheit, die unseren Schöpfergott kennzeichnet, in Jesus Christus wiederzufinden ist, sowohl in seiner Natur als auch in seinem Wesen. Und darum steht er in seinem Rang über alle anderen Mächte, die irgendwie in dieser Welt etwas meinen, sagen zu haben zu wollen. Durch unser in Christus Sein sind wir ebenfalls beschnitten worden. Der Unterschied zur Beschneidung der Israeliten ist aber der, dass sie nicht am Fleisch, an unserem Körper, von irgendeinem Menschen vollzogen worden ist, sondern dass die Beschneidung, die Paulus anspricht, ist das Ausziehen des fleischlichen Leibes, das Loslassen unserer fleischlichen Gesinnung. Dieser Sachverhalt war mir eigentlich lange Zeit etwas schwer eingängig, und bei der Vorbereitung hat mich das richtig neugierig gemacht, sodass ich mich bemüht habe, da an den Wesenskern heranzukommen und herauszufinden, was ist der Unterschied Beschneidung, die im Alten Testament geschieht, und die Beschneidung des Herzens. Deshalb habe ich mich zuerst um theologischen Rat bemüht. Ich habe zwei Professoren angeschrieben von der FDH in Gießen und auch von unserem Seminar in Elstal und des Weiteren einen Missionar von Juden für Jesus. Und übereinstimmend war, dass sowohl die Beschneidung als auch die christliche Taufe Zeichenhandlungen sind. Was den Israeliten die Beschneidung an der Vorhaut eines Knaben war, ist den Christen die Taufe. Sie werden an den Menschen vollzogen, so weit, so gut. Aber mehr habe ich auch nicht von den Herren bekommen. Doch richtig zufriedengestellt hat mich diese Auskunft noch nicht. Und die israelitische Beschneidung war ja ein ambulanter chirurgischer Eingriff, der nie mehr wieder rückgängig gemacht werden kann. Zeit seines Lebens trägt jeder israelitische Mann dieses Zeichen, dass er zum Volk Israel gehört. Es konnte also Situationen in seinem Leben geben, wo seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes gar nicht gesehen oder gar nicht anerkannt wurde. Und da konnte er ganz locker sagen, seine Hose runterlassen und sagen, bitteschön, überzeugt euch selbst. Ich habe gelesen vor kurzer Zeit in der Zeitung, dass selbst atheistische Juden ihre Knaben am 8. Lebenstag beschneiden lassen, um damit auch zu dokumentieren, dass sie zum Volk Israel gehören. Das andere kann natürlich auch passieren, wenn man in einer Menschenmenge, in einer Männermenge explizit Israeliten heraussuchen will, muss man sie nur antreten lassen, die müssen ihre Hosen runterlassen und dann kann man feststellen, du gehörst dazu, du nicht. Und dann kann keiner seine Beschneidung, dass er dazugehört, irgendwie verheimlichen. Und sie würden so eindeutig identifiziert. Die Beschneidung eines Knaben, wie sie im Gesetz Mose festgelegt ist, ist keinesfalls eine Verstümmelung des männlichen Geschlechtsteils. Damit wurden sogar gewisse hygienische Vorsorgemaßnahmen getroffen, dass sich unter der Vorhaut des Mannes keine Krankheitskeime einnisten und den Körper zerstören konnten. Im Gegensatz dazu ist die Beschneidung von Mädchen in manchen Völkerschaften sehr wohl eine Verstümmelung des weiblichen Körpers. Nun spricht der Apostel Paulus aber von einer anderen Beschneidung. Er spricht ja die Christen an. Die wird nicht von einem Menschen an einem Knaben vollzogen. Er spricht von einer Beschneidung, die am Herzen eines Kindes Gottes vollzogen wird. Er nennt das die Beschneidung des Christus. Die wird an allen Kindern Gottes vollzogen mit ihrer Wiedergeburt, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Und sie ist keine Zeichenhandlung. Das Innenleben wird neu. Es wird nicht ein Stückchen Fleisch vom Körper abgetrennt, sondern die fleischliche Gesinnung wird abgelegt. Genau so, wie es bei einem israelitischen Mann problemlos zu erkennen ist, dass er zum Volk Israel gehört, genauso eindeutig kann man unterscheiden, wer wahrhaft zur Gemeinde Jesu gehört. Und ich möchte betonen, nicht sollte, sondern man kann es genau feststellen. Das ist natürlich die Beschneidung, bei der Beschneidung des Herzens ebenso. Wir können in eine Lebenssituation kommen, wo wir buchstäblich nackt sind. Ähnlich wie zum Beispiel Fußballer in einer Mannschaftsdusche. Da kann man bei genauem Hinsehen eindeutig feststellen, ob einer beschnitten ist oder nicht. Genauso können wir in solche Lebenslagen kommen, wo wir quasi nackt sind, wo man so richtig sehen kann, wer wir wirklich sind. Und dann kann man eindeutig feststellen, ob wir an unserem Herzen beschnitten sind oder nicht, ob wir unsere fleischliche Gesinnung wirklich abgelegt haben oder nicht. Im Normalfall ist es ja so, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Er wird gezeugt und wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Er legt seine fleischliche Gesinnung willentlich ab. Zum Zeichen, dass das vollzogen ist, lässt er sich auf diesen Glauben hin auch taufen und wird in die Gemeinde Christi aufgenommen, in das neutestamentliche Volk Gottes. Gott hat keine Adoptivkinder. Adoptivkinder erhalten wohl den Namen der Adoptiveltern, nicht aber deren Gene. Kinder Gottes werden durch den Heiligen Geist gezeugt und wiedergeboren. Weder durch Taufe noch Beschneidung wird man Kind Gottes, sondern nur durch die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt erhalten wir auch ein neues Erbgut. Als Gott bei Abraham die Beschneidung eingeführt hat, war es so, dass Abraham durch seinen Glauben an den lebendigen Gott die Gerechtigkeit erlangt hat, die Gott erwarten konnte. Und daraufhin setzte Gott erst das Zeichen der Beschneidung ein. Die Beschneidung machte den Abraham nicht gerecht vor Gott, sondern weil Abraham gerecht vor Gott war, hat er diese Beschneidung als Zeichen eingeführt. Und so ist es auch mit der Beschneidung des Christus. Weil wir durch die Wiedergeburt und den Glauben an Christus diese Gerechtigkeit erlangt haben, werden wir dann auch auf den Namen Jesu getauft und in den Leib Christi in die Gemeinde einverleibt. Als solche sind wir dann auch erkannt, wenn wir in entsprechende Lebenssituationen kommen. Durch Wiedergeburt und Taufe setzt Gott ein Zeichen und wir sind ein Zeichen Gottes in dieser Welt. Damit unterscheiden wir uns deutlich von der Lehre mancher anderen Kirchen, zum Beispiel das Dogma der evangelisch-lutherischen Kirche von Hannover. Es besagt, dass die Taufe des Menschen, auch die eines Babys, bereits Wiedergeburt ist. Da wollen wir uns nicht mit den anderen streiten, dafür gehen wir aber unseren Weg, den wir gehen, bewusst weiter. Die Schrift sagt in Markus 16, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Taufe rettet also nicht, sondern allein der Glaube. Eckhard Schäfer berichtete einmal von einem jungen Bruder aus seiner Gemeinde. Der hatte den Grundwehrdienst beendet und Eckhard fragte ihn dann, wie es ihm als Christ beim Bund so ergangen ist. Er war ganz glücklich, sagte, super gelaufen, keiner hat was gemerkt. Darüber können wir vielleicht schmunzeln, doch traurig ist es schon, dass man im übertragenen Sinne die Hosen heruntergelassen hat und keiner hat bemerkt, dass wir wirklich am Herzen beschnitten sind. Man hat sich dann verschämt zur Seite gedreht, doch wir bezeugen damit nicht unsere Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von einem heiligen Wandel, 1. Petrus 1, Vers 13, folgende. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Es kann und braucht also nicht unbedingt jeder Prediger zu sein, aber uns ist aufgetragen, uns zu outen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem bekenne ich mich vor meinem himmlischen Vater, sagt der Herr. Dieses einfache persönliche Zeugnis kann oft mehr bewirken als eine gut ausgearbeitete Predigt. Die vollzogene Beschneidung des Herzens wird also bezeugt mit der Wassertaufe durch vollständiges Untertauchen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir mit Christus gestorben sind und begraben wurden. Das Auftauchen aus dem Wassergrab ist das Zeichen dafür, dass wir auch mit Christus auferstanden sind. Wir sind nun durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes mit Christus auch auferweckt worden. Es mag vielleicht befremdlich klingen, wenn die Schrift unseren ursprünglichen Zustand als Tod bezeichnet. Das kann man aber auch gut nachvollziehen. Wenn eine Pflanze oder ein Lebewesen keine Frucht bringt, ist es quasi tot. So ist auch der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, lebendig tot. Er bringt keine Frucht, die Gott von ihm, seinem Geschöpf erwartet. Also nicht Gott ist das Geschöpf, sondern der die Frucht bringen soll. Daher ist der Mensch quasi lebendig tot, seit die Sünde durch Adam und Eva in unser Menschsein getreten ist. So betrachtet werden wir quasi geistlich tot geboren. Keiner muss sich dafür entscheiden, Sünder zu werden. Wir sind es bereits allesamt von Geburt an. Nicht die Sünden machen uns zu Sündern, sondern weil wir Sünder sind, sind unsere Handlungen sündig. Die Sünden, die auf dem Schuldschein aufgelistet sind, ist unser Handeln als geborene Sünder. Sie geschahen in Unwissenheit aus der Unbeschnittenheit unseres Herzens. Das war unser altes Wesen. Das verbarg sich unter der Vorhaut unseres Herzens. Die Hygienemaßnahmen des Volkes Israel durch die Befolgung der mosaischen Gesetze haben weitgehend verhindert, dass sich Krankheitskeime in einem Körper ansiedeln konnten. Geistlich betrachtet aber kann kein Jude, kein Israelit durch das Befolgen der Gesetze, auch der mosaischen Gesetze, vor Gott gerecht werden. Auch Juden und Israeliten müssen zu Christus finden und wiedergeboren werden, um errettet zu werden. Anders als die Beschneidung an einem schmalen Streifen Schutzhaut eines Knaben geschieht die Beschneidung des Herzens an einem heranwachsenden oder erwachsenen Menschen. Sie geschieht durch die Wiedergeburt, die durch die Taufe nur bezeugt wird. Fortan ist der wiedergeborene Mensch, der durch den Heiligen Geist gezeugt wurde durch das Wort Gottes, oder fortan möchte der wiedergeborene Mensch, der durch den Heiligen Geist gezeugt wurde durch das Wort Gottes, auch als Kind Gottes leben und als solches erkennbar bleiben und sein. Das bringt uns in ganz ungewohnte und auch wunderbare neue Lebenssituationen. In Christus wohnt die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Und durch die Wiedergeburt und die Beschneidung unseres Herzens werden wir Menschen, die Geschöpfe des himmlischen Vaters sind, auch zu der Fülle der Herrlichkeit Gottes gebracht. Neulich las ich in der Zeitung von einem Mann in Bremen, der sich wiederholt exhibitionistisch vor Frauen entblößt hatte. Er wurde festgenommen. So sollten wir auch keinesfalls mit unserer Beschneidung unseres Herzens und unserer Frömmigkeit umgehen und sie öffentlich zur Schau stellen. Das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. So sollt ihr es nicht machen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ausdrücklich und mit Nachdruck. Sie stellten sich nämlich auf die öffentlichen Plätze der Stadt und beteten zu Gott und lobten sich für ihre eigene Frömmigkeit und für das, was sie alles Positive für Gott und für die Menschen vollbracht hatten. Das ging unserem Herrn gewaltig auf den Wecker. So nicht, sagte er auch zu uns heute. Es ist so, dass nicht alles und jedem sofort auf die Nase zu binden ist, was wir mit unserem Herrn so intim erlebt haben. Das kann durchaus manches Mal so sein, wie es der Herr in Matthäus 6, Vers 6 sagte, gebt nicht das Heilige den Hunden und werft auch nicht eure Perlen vor die Säue, damit diese dieselben nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist die eine Seite. Petrus dagegen ermuntert uns, deshalb umgürtet eure Lenden, eure Gesinnung, seid nüchtern. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. In der Gemeinde in Walsrode hatten wir zwei ältere leibliche Brüder. Sie sind in Ostpreußen in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und als der Ältere sich eines Tages bekehrte und getauft wurde, hielt ihm der Jüngere ständig vor Augen und vor die Nase, was er nun als Christ alles zu tun und zu lassen hätte. Das änderte sich aber, als sich später auch der Jüngere bekehrt hatte und auch getauft wurde. Von nun an hielt ihm der ältere Bruder auch ebenfalls ständig vor, was er jetzt nun alles zu tun und zu lassen hätte. Aber davor bewahre uns unser Herr, dass wir unsere Geschwister beäugen und genau danach gucken, was sie alles falsch und richtig machen und sie dann kritisieren. Und Paulus hat das sicher nicht gemeint mit unserem Predigttext. Und genauso, wie man sich nicht an jeder x-beliebigen Stelle entblößt, so muss man auch nicht sofort alle intimen Dinge, die mit unserem Herrn und dem Einzelnen geschehen sind, so an die große Glocke gehängt werden. Das würde sicherlich manches Mal so sein, dass man wirklich Perlen vor die Säue wirft und zertreten werden. Es kann aber im Einzelfall durchaus hilfreich sein, wenn sich jemand fragend und hilfesuchend an uns wendet. Es kann durchaus angebracht sein, in manchen Situationen auch ganz detailliert zu bezeugen, was wir mit unserem Herrn für Ereignisse bewältigt haben. Wir müssen also erkennbar bleiben. Halten wir fest, die Beschneidung der Israeliten geschieht durch einen Menschen an einem menschlichen Körper. Die Beschneidung der Kinder Gottes geschieht am menschlichen Herzens durch unseren Herrn. Und beides ist unumkehrbar. Und beides will auch im Leben bewusst ausgestaltet werden. Der Israelit lebt als Israelit, das Kind Gottes lebt als Kind Gottes. Das sei uns ans Herz gelegt, dass wir als Kinder Gottes erkennbar bleiben. Du bist Kind Gottes, so lebe auch als Kind Gottes. In besonderen Fällen kann es durchaus angebracht sein, wie gesagt, unser Inneres, Intimes zu offenbaren, ähnlich wie ein Israelit sich manchmal durch seine Beschneidung nachweisen muss und sich in besonderen Situationen sozusagen so ausweisen konnte. Eines ist aber zu beachten. Zum Beispiel in der Reha-Sportgruppe, zu der ich gehöre, gilt bei allen Übungen jeder in seinem Tempo und jeder nach seinem Zustand. Das gilt auch für uns Kinder Gottes. Jeder nach seinen persönlichen Möglichkeiten. Der Erweckungsprediger Ludwig Harms ließ ein Missionsschiff bauen, um damit Missionare nach Südafrika auszusenden. Das kostete viel Geld. Und sein Kommentar bei den Kollektensammlungen war immer: Wer mehr gibt, als er kann, ist ein Narr. Wer weniger gibt, als er kann, ist ein Geizhals. Das gilt auch für uns, jeder nach seinen Möglichkeiten. Wer sich übernimmt, ist töricht, und wer sich zurückhält, hemmt den Segen Gottes und verleugnet unseren Herrn. Aber das andere gilt ebenso, was Paulus sagt: Ohne Werke ist der Glaube tot. Wir sind als Kinder Gottes gesetzt als Zeichen in dieser Welt. In Matthäus sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist fortan unsere Bestimmung als Christen in dieser Welt. Es ist eine fleischliche Versuchung, das zu relativieren, indem wir sagen, wir sollten. Es ist nicht nur nicht wahr, sondern es ist auch absolut falsch. Gottes Wort ist wahr und absolut. Ihr seid das Licht der Welt. Amen. Dazu fiel mir bei der Vorbereitung ein Lied ein, das nur sehr wenige kennen, vielleicht die Asbach-uralten Baptisten. Aber ich bin auf Wohlwollen gestoßen bei unseren Musikern, die haben sich Mühe gegeben, das einzuüben, das sie ja auch persönlich nicht kannten. Es ist aus dem neuen Singvögelein, ich glaube aus dem Jahr 1919. Und es heißt: Jesus heißt uns leuchten. Und wir wollen uns da mal reinüben, dieses Lied gemeinsam zu singen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus Christus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns zu schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Christus Jesus, dem die Ehre gebührt, in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Gottessonntag und auch ein schönes Kirchkaffee trinken.